Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Römer 7 bis 16 und wie immer vorher den Jesus der Woche. Also Namen, Titel und Umschreibungen, die ich in den Kapiteln, die wir lesen sollen, gefunden habe. Als erstes habe ich eine Variation von Sohn gefunden, und zwar seinen eigenen Sohn. Dann habe ich noch was gefunden, was ich total toll finde, der aber die Herzen erforscht. Und noch der Erstgeborene, den haben wir auch noch nicht auf unserer Liste gehabt, für Namen, Titel und Umschreibung aus dem Neuen Testament. Genau, ich tue mal meine Liste zur Seite. Und dann steigen wir mal ein. Das war eine ganz schöne Hausnummer diesmal, oder? Die ganzen Kapitel, das waren ja nicht nur so 3, 4, sondern so ein ganzer Haufen, auch an Informationen, die Paulus da vermittelt. Und ja, ich habe das gelesen und ich hatte das ähnlich wie letzte Woche einfach, dass ich fast das Gefühl hatte, das überrollt mich an Informationen. Da steckt so viel drin, dass ich wieder beschlossen habe, mir die Sachen rauszupicken, die mir jetzt am meisten entgegenfallen. Und ich werde das ja nicht zum letzten Mal gelesen haben. Heißt, ich werde immer wieder Dinge da drin entdecken, jedes Mal, wenn ich das lese. Und das ist einfach auch ein Tipp für euch. Der andere Tipp, wie letzte Woche, wenn ihr Schwierigkeiten habt, das zu lesen, weil die Sprache von Paulus da sehr eigen ist, beziehungsweise ja von dem Schreiber Theophilus, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Schreiber hieß, dann guckt nach einer anderen Bibelübersetzung. Das ist für uns teilweise nicht so ganz einfach zu lesen. Ich liebe ja meine Elberfelder Bibel unter anderem, weil die so einen ganz breiten Rand hat und ich mag auch die Poesie in der Sprache, aber jetzt gerade den Römerbrief finde ich extrem schwierig, da drin zu lesen. Letzte Woche habe ich mir die Einheitsübersetzung genommen. Diese Woche bin ich sogar, weil ich gelesen habe, als ich beim Arzt gesessen habe, in der Guten-Nachricht-Bibel gelandet und habe fast alles in der Guten-Nachricht-Bibel gelesen. Und da werde ich euch heute ein bisschen auch daraus vorlesen, die Schriftstellen. Und es ist halt wirklich spannend, auch wenn man das teilweise parallel liest, zu gucken, wie ist das formuliert worden und was nehme ich mit für mich. Also wenn es für euch schwierig ist, Einheitsübersetzung ist relativ gut lesbar. Was noch ein bisschen einfacher lesbar ist, für mich, jetzt finde ich, ist die Gute-Nachricht-Bibel. Die war wirklich toll zu lesen. So, das einfach jetzt nochmal als Allgemeines dazu. Steigen wir mal ein. Einige fromme Juden warfen Paulus vor, der würde gegen das Gesetz des Mose lästern oder würde sich gegen das Gesetz des Mose wenden, weil der ja nicht dafür war, dass die Heiden, also die Nichtjuden, die an Jesus glaubten und die Christ werden wollten, die den neuen Weg gehen wollten, dass das nötig ist, für die erstmal quasi zum Juden zu konvertieren, um dann Christ zu werden. Und der hat das ja wirklich vertreten und dadurch gab es halt viel Kritik. Und an die wendet der sich ein bisschen auch hier in den Kapiteln im Römerbrief und erklärt in dem Brief, warum das Gesetz des Mose wirklich gut und wichtig ist, aber warum das Gesetz des Mose auch Grenzen hat und warum es wichtig ist, dass man halt nicht nur das Gesetz hatte, was die Problematik an dem Gesetz ist und warum man Jesus und das Sühnopfer brauchte. Und das können wir hier halt lesen, das zieht sich so durch die Kapitel durch. Und er sagt unter anderem, dass das Gesetz lehrt, was Sünde ist, aber die Wirkung des Sündenfalls, die Wirkung von, wenn man sündigt, nicht überwinden konnte. Und ich finde das schon spannend, weil Paulus halt in Römer 7 und 8 den Konflikt beschreibt, in dem wir uns alle immer wieder befinden, oder? Wir wissen, was gut ist. Wir wissen, was Sünde ist. Wir wissen, was wir eigentlich nicht tun sollten. Und obwohl wir das wissen, machen wir das immer wieder. Manchmal haben wir Schwierigkeiten mit irgendwas und wir würden es gerne lassen. Wir wissen auch ganz genau, dass es besser wäre, das zu lassen, aber irgendwie schaffen wir das nicht. Und darüber spricht Paulus hier, der erklärt das ganz toll in dem Bild. Und später erklärt er halt auch, warum wir Jesus und sein Sühnopfer brauchen. Und ich habe gedacht, ich lese euch mal ein paar Verse vor aus der Guten Nachricht Bibel, damit die, die noch nie was gehört haben, daraus mal sehen, wie die Sprache ist in der Guten Nachricht Bibel. Und zwar aus Römer 7, ich muss mal gucken, wo ich lese, ab Vers 9, ich glaube bis 17. Also fangen wir mal an, da ist das. Einst kannten wir das Gesetz noch nicht, damals lebten wir, aber als das Gebot kam, lebte die Sünde auf und wir mussten sterben. Das Gebot, das uns das Leben erhalten sollte, brachte uns den Tod, denn die Sünde benutzte es für ihre Zwecke. Sie täuschte uns Leben vor und tötete uns, eben durch das ihr missbrauchte Gebot. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist der heilige Wille Gottes und die Gebote sind heilig, gerecht und gut. Hat etwa das Gute, das Gesetz, unseren Tod bewirkt? Auf keinen Fall. Die Sünde war schuld. Sie hat das gute Gesetz benutzt, um uns den Tod zu bringen. So sollte sie ihr wahres Gesicht zeigen und sich durch den Missbrauch des Gesetzes in ihrer ganzen Verworfenheit enthüllen. Es steht außer Frage, das Gesetz ist geistlich, es kommt von Gott. Wir aber sind fleischlich, das heißt schwache Menschen, der Macht der Sünde ausgeliefert. Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich tun wollen, sondern das, was wir verabscheuen. Wenn wir aber das Böse, das wir tun, gar nicht tun wollen, dann beweist das, dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen als berechtigt anerkennen. Nicht wir sind also, die das Böse tun, vielmehr tut es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir wissen genau in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, was wir nicht wollen. Das ist schon nicht schlecht, das war jetzt bis 19. Und das ist halt so eine Stelle, wo er das beschreibt. Wir wissen, was nicht richtig ist. Und obwohl wir das wissen und obwohl wir auch wissen, warum das nicht das Richtige ist, das heißt, dass wir dem zustimmen, das ist eigentlich nicht gut und trotzdem tun wir das. Ich meine, das hört sich fast ein bisschen wie eine Ausrede an, das war nicht ich, sondern die Sünde, die in mir lebt. Aber ich finde die Beschreibung halt nicht schlecht, dass er das so auf den Punkt bringt, weil das ist ja was wir alle kennen, dass man manchmal nicht drüber nachdenkt oder dass man manchmal vielleicht wirklich ein Problem hat und man genau weiß, ich sollte das jetzt nicht tun, aber man tut es halt trotzdem. Und dann steht da noch in Vers 21 bis 23 in Römer 7, wir finden demnach unser Leben von folgenden Gesetzmäßigkeiten bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Und dann fragt er, und das ist eigentlich toll, deswegen nehme ich den Vers jetzt auch noch mit, der kommt nachher nochmal. Ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Und das ist das Paulus, und eigentlich ist das total toll, wenn man sich das anguckt, wie er das aufbaut, dass er dieses Problem nimmt, das wir ja alle kennen und was die Menschen auch damals gekannt haben. Ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was gut ist und trotzdem habe ich da Schwierigkeiten mit. Und trotzdem sündige ich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Oder? Das ist ja das. Wir sind hier und wir machen jeden Tag täglich Fehler. Und genau das ist das, wo er die Grenzen des Gesetzes aufzeigt und sagt, ja, wir machen halt immer und immer und immer wieder Fehler. Und das ist das, was er meint mit das Gesetz der Sünde lebt uns in uns, ja, weil wir immer wieder diese Fehler machen und immer, wir sündigen oft. Und er das halt wirklich, Entschuldigung, verdeutlicht, dass das so ist. Und dann stellt er ja ab 24 die Frage, ne? Ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Wer hilft mir denn da draus? Ich habe das Gesetz bekommen, ich weiß eigentlich, was richtig ist, aber wer holt mich jetzt da raus? Und das ist total toll, weil das lesen wir dann in Römer 7, 24, also ab Vers 24 bis Römer 8, Vers 4. Also nochmal, ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat es getan. Nun diene ich also ein und derselbe Mensch mit meinem bewussten Streben nach dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern dem Gesetz der Sünde. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus verbunden sind. Denn der, wo Jesus ist, gilt. Du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in leiblicher Gestalt vor uns Selbstsüchtigen, der Sünde verfallene Menschen, und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er dort der Sünde den Prozess, eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte, in der menschlichen Natur. Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden, so gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes. Ich meine, das ist schon so ein bisschen viel und das ist auch, na, schwülstig ist das falsche Wort, sehr blumig umschrieben. Aber dass er das halt wirklich erklärt, das ist das Gesetz und das hatte aber Limits. Und wir brauchten jemanden, der uns gerettet hat, der das ausgeglichen hat, dass wir ja immer wieder Fehler machen und dass wir immer, immer wieder in die gleichen Situationen kommen. Und dadurch, dass Jesus gestorben ist und das Sühnopfer für uns vollbracht hat, ist es nicht schlimm, dass wir immer wieder Fehler machen, dass wir immer wieder sündigen, weil jetzt halt nicht nur das Gesetz da ist, sondern die Gnade da ist, dass wir anders bewertet werden. Bewertet werden? Ja, irgendwie so. Und ich finde, das ist schon ganz toll. Er beschreibt das halt mit vielen Worten, aber das, was ich halt spannend fand für mich, ist, dass er ja hier einen Brief schreibt, und es da ein konkretes Problem gibt. Wir haben die Heidenchristen, wir haben die Judenchristen und da gibt es Konflikte zwischen. Unter anderem, weil viele von denen, die vorher Juden gewesen sind, die Christen geworden sind, der Meinung sind, dass die, die nicht Juden vorher gewesen sind, sich auch an das Gesetz des Mose halten sollten. Die haben noch nicht verstanden, dass das ersetzt worden ist. Die haben das ja auch jahrhundertelang gesagt gekriegt, wie wichtig das ist und dass die sich daran halten können sollen. Und die haben das noch nicht erkannt, dass das wie ersetzt worden ist. Und die haben auch noch nicht erkannt, welche Grenzen hat denn das Gesetz. Und Paulus spricht da ganz konkret zu den Menschen über dieses konkrete Problem, was die hatten. Und obwohl das so konkret gewesen ist, für die Menschen damals finde ich das halt ganz spannend, dass ich trotzdem Dinge mitnehmen kann für mich heute. Wir jetzt haben ja hier nicht das Gesetz des Mose als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage nicht und auch die ganzen anderen Christen nicht. Keiner von uns lebt nach dem Gesetz des Mose. Also soweit ich weiß, kenne natürlich nicht alle christlichen Glaubensrichtungen, aber mir ist jetzt nicht bewusst, dass es da eine geben würde. Das heißt, dieses konkrete Problem, was Paulus da anspricht, das haben wir ja heute gar nicht mehr. Und das kann ich auch lesen in der Schrift und es einfach spannend finden. Ja? Der erklärt denen das, was die Problematik gewesen ist an dem Gesetz des Mose und aber nichts für mich mitnehmen. Oder ich gucke da drauf und entdecke auch Sachen, die wichtig sind heute. Und im Leitfaden von Komm und folge mir nach für die Familie und den Einzelnen gibt es diese Woche einen total tollen Link, nämlich zu einer Ansprache von Elder Wilford Anderson. Die heißt Die Musik des Evangeliums. Die ist total toll, die Ansprache. Und dann ist da noch ein Kurzfilm verlinkt, wo die ja einen Teil aus der Ansprache genommen haben und dann einen Film draus gemacht haben. Knapp 5,5 Minuten, fast 6 Minuten, weiß ich nicht mehr genau, aber so um den Dreh, das total toll ist und was sich auch lohnt, sich anzugucken. Und der Edda Anderson, der nimmt ein total tolles Bild, um was zu erklären, wo man sehen kann, dass es in einer gewissen Art diese Problematik auch heute noch gibt, von der wir da lesen, in Römer 7, 8 und 9. Also die im Leitfaden haben das untergeordnet unter, schnell gucken, Römer 9, ich glaube die Verse 31 oder 30 und 31. Was folgt daraus? Es ist offenbar so, Menschen aus den anderen Völkern, die sich gar nicht darum bemüht haben, haben das Ziel erreicht, vor Gott als gerecht zu bestehen. Sie haben es dadurch erreicht, dass sie in den vertrauenden Glauben angenommen haben, was Gott für sie getan hat. Das Volk Israel aber mit aller Kraft danach strebt, auf dem Weg der Gesetzerfüllung vor Gott als gerecht zu bestehen, hat das vom Gesetz in Aussicht gestellte Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie den Weg des Glaubens abgewiesen und meinten, ihre Gehorsamsleistungen müssten sie ans Ziel bringen. Sie kamen zu Fall an dem Stein des Anstoßes. Und das ist ja wieder genau das, wovon wir vorher schon gelesen haben in Römer 7, nochmal, dass er das wie zusammenfasst. Und unter der Schriftstelle ist im Leitfaden der Link zur Ansprache und auch der Link zu dem Video. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video verlinken kann, auch im Newsletter. Ich probiere das mal, weil das total toll ist. Ich werde auf jeden Fall auch die Ansprache verlinken. Aber wie gesagt, einfach in die Kirchen-App gehen, in den Leitfaden kommen und folge mir nach für den Einzelnen und für die Familie für diese Woche. Da findet ihr die Links. Und die sind total toll. Und ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber manchmal höre ich dann was und finde das schon toll. Und je länger ich darüber nachdenke, desto besser finde ich das. Dann kommt das so, das Bild kann man auch so sehen und das Bild kann man auch so sehen. Und das habe ich irgendwie mit dem Bild, was Edda Anderson da benutzt. Und zwar spricht er von der Musik des Evangeliums. Er erzählt in der Ansprache von einem jungen Arzt, der in einem Reservat untersucht. Und da sitzt ein Mann, der wohl Medizinmann ist. Ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen. Und der den Arzt dann fragt, ob er die Musik hört, ob er tanzen kann. Und der Arzt ist erst erstaunt über diese komische Frage, ob er tanzen kann, bis ihm aufgeht, dass das ganz bestimmt Medizinmann ist, die ja unter anderem auch tanzen, um Menschen zu heilen. Und Edda Anderson spricht hier über dieses Tanzen im Zusammenhang mit der Musik hören. Und er sagt, um wirklich toll tanzen zu können, sollte man die Musik hören. Man kann zwar die Schritte lernen und die Tanzschritte zu lernen erfordert Disziplin, aber wirklich Freude und die Schönheit des Tanzes und die Freude daran erfährt man erst, wenn man auch die Musik dazu hört. Wenn man die Musik hat, hat man dieses Gesamtbild. Das ist dann das, wo das Freude macht, wo das nicht nur pure Disziplin ist, dass wir halt Schritte lernen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Tanz lernen musstet. Ich war als Jugendliche mal in der Tanzschule, da haben wir immer mit Musik getanzt. Aber ich weiß aus Sendungen, ich bin ja nicht so die große Tänzerin, also nicht gelernte Tänzerin, aber von Sendungen im Fernsehen weiß ich, dass man sehr wohl tanzen kann und dass viele auch tanzen üben, ohne dass die Musik läuft, dass dann gezählt wird. 1, 2, 3, 4 und man die Schritte dann setzt. Aber dann hat man ja auch schon einen gewissen Rhythmus, der vorgezählt wird. Und wenn dieser Rhythmus vorgezählt wird, geht man ja schon in Richtung Musik, weil das der Grundrhythmus von der Musik ist, den man dann spürt im Körper und den man auch teilweise hört beim Tanzen, manchmal nicht. Und er spricht halt darüber, dass das ganz wichtig ist, dass wir anderen helfen, vor allem unseren Familienmitgliedern, die Musik des Evangeliums zu hören, damit die Schönheit erkennen am Evangelium, die Freude erkennen am Evangelium und nicht irgendwann aufhören zu tanzen, weil sie das nicht sehen können oder er sagt, glaube ich, dass das genauso schlimm ist, wenn die einfach weiter tanzen, weil sie den Druck spüren von allen anderen, die tanzen. Und ich fand das Bild so toll und das passt zu dem hier auch, was Paulus sagt. Wenn man das jetzt beziehen würde auf das, was Paulus sagt, ist das ja das, wenn man die Schritte lernt, ohne die Musik zu hören, diese Schritte, das ist, was Arbeit ist, was Disziplin ist. Und um so einen gemeinschaftlichen Tanz zu tanzen, muss man das auch. Man muss die Schritte lernen, da gehört Disziplin zu. Das ist teilweise anstrengend, das ist schweißtreibend. Das gehört da so zu. Und da könnte man dann die Juden nehmen, die das Gesetz des Mose haben. Und die dann aber meinen, das reicht. Das reicht, wenn man nur die Schritte, man muss die Schritte lernen. Die Schritte sind das Wichtigste, dass die Schritte perfekt sitzen, dass man das hat, dass man das so verinnerlicht hat, dass das immer klappt, in welche Situation. Und wenn man das kann, dann kann man alles, dann braucht man nichts anderes. Und dass Paulus aber dann sagt, nein, das reicht nicht. Man kommt halt nur bis zu einem gewissen Punkt, weil das, was fehlt, ist das, was das Ganze mit Leben füllt, das Ganze, was Freude macht, das Ganze, was das Ganze so schön macht, das ist dann der Glaube. Und das ist das, der Glaube an Christus, dass ich das mache, nicht einfach, weil das Disziplin ist, weil ich das eingebläut gekriegt habe, weil das dazugehört, sondern weil ich das mache, weil mir das Freude bringt, weil ich die Schönheit da drin sehe, weil mich das begeistert. Und dass ich halt dann an einen ganz anderen Punkt komme. Und ich finde, wenn man das so betrachtet, dann kann man halt das, was Paulus sagt, sehr wohl mitnehmen für uns heute. Weil manchmal ist das schon so, dass wir einfach nur die Schritte sehen und die Schrittfolgen sehen, die wir machen sollen. Und das ist viel, wenn man sich das anguckt. Und das ist anstrengend. Und da kann man manchmal dran verzweifeln, wenn es nicht so klappen will. Und wenn es einfach nicht so klappen will. Und wenn ich nicht die Schönheit sehe in dem Ganzen, wenn ich nicht die Grazie sehe, die Freude sehe, wenn mir das fehlt und ich nur die Schritte sehe und dass ich das lernen muss, das reicht nicht. Das reicht auch heute nicht. Das wird auch so nicht reichen. Und dann kann man das, was da in der Schrift steht, wo Paulus ja eigentlich was ganz Konkretes angesprochen hat, doch auch für uns heute benutzen. Das kann man rüber transportieren. Und das ist was mich total in den Heiligen Schriften begeistert, dass man da so Dinge nimmt und wenn man genau liest, dass man das so mitnehmen kann für sich heute und für sich heute anwenden kann. Elder Anderson sagt in seiner Ansprache, das kommt tatsächlich nicht vor in diesem kurzen Video, aber in der Ansprache spricht er davon oder fragt, ob man schon mal im Auto gesessen hat, Fenster zu und nebenan an der Ampel jemand gesessen hat, der im Auto laut mitgesungen hat und getanzt hat und voll abgegangen ist zu der Musik, die da im Auto gewesen ist und man rübergeguckt hat und das einfach nur komisch ausgesehen hat. Das hat total komisch ausgesehen, weil man selber ja die Musik gar nicht hört, nachdem der andere sich bewegt. Dann kann das schon irgendwie lustig sein. Oder wenn einer Kopfhörer drin hat und dann tanzt und man sieht nur das Tanzen, dann kann das schon... Ich meine, Tanz an sich ohne Musik kann auch schön aussehen. Sagen wir es mal so, nicht jedes Bild passt immer perfekt zu allem. Aber ich fand diese Szene im Auto so toll, weil das hat man ja schon mal überlegt. Und nicht überlebt, das hat man schon mal erlebt, oder nicht? Die meisten von uns haben schon mal jemanden gesehen im Auto, der laut mitgesungen hat und der dann so die Bewegung gemacht hat dazu und dann geschmunzelt, weil das irgendwie verrückt ausgesehen hat. Und wir haben uns da gestern drüber unterhalten, auf dem Weg vom Kino zurück, als Familie. Und mir kam dann ein Gedanke, den spricht er jetzt nicht an in der Ansprache, aber das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist, dass wir vielleicht ganz manchmal nicht laut mitsingen und nicht tanzen, weil wir ja wissen, wie das für Leute aussieht, die die Musik nicht hören können, die die Freude daran nicht sehen können, sondern die da einfach nur drauf gucken und den Kopf schütteln, weil das komisch aussieht. Und dass wir vielleicht manchmal buchstäblich im Auto sitzen und gerne yeah und laut mitsingen würden und das nicht machen, eben drum, weil wir nicht wollen, dass die Leute ins Auto reingucken und denken, ui, Was macht derjenige da? Und aber auch im übertragenen Sinne, oder? Für Menschen, die die Musik des Evangeliums nicht hören können, die unsere Freude nicht spüren, nicht hören können, die nicht erkennen können, was uns so begeistert im Evangelium, was uns so wichtig ist. Die gucken uns vielleicht manchmal an und finden das total komisch, was wir machen. Und naiv, was wir machen und dumm, was wir machen. Und sitzen vor uns und schütteln dann auch den Kopf. Und wir wissen das ganz genau. Und ich finde, wir müssen halt aufpassen, dass das nicht der Grund ist, dass wir aufhören, das zu machen. Dass wir nicht aufhören zu tanzen und laut mitzusingen, nur weil wir Angst haben, wie andere uns angucken und den Kopf schütteln darüber. Und dass wir da auch eine gewisse Freude dran finden können. Mir kommt jetzt gerade ein Bild im Kopf. Das erzähle ich mal. Er hat nichts mit Tanzen zu tun, aber mit dem, dass ich in mir selber ruhe und Dinge mache, die für mich in Ordnung sind, ohne mich darum zu kümmern, was andere denken über mich. Ich habe ganz wenig Haare oder gar nicht so wenig Haare, aber ich habe sehr, sehr dünne Haare, sehr, sehr feine Haare. Und wenn ich da nicht gewisse Produkte drin habe, fliegen die auch, weil da so Strom reingeht. Und dazu kommt, dass ich fürchterlich schnell schwitze und viel schwitze, gerade am Kopf hinten. Fängt jetzt auch schon an, das ist feucht und da liegen die Haare dann nicht. Und wenn ich gut aussehen will irgendwo, dann muss ich mir meine Haare so spät wie möglich machen. Und ich habe vor ein paar Jahren meine Schilddrüse entzündet gehabt und die hat total verrückt gespielt und ich habe noch viel, viel mehr geschwitzt, als ich so und so schon schwitze, weil das so verrückt gespielt hat. Und da habe ich angefangen, mir Lockenwickler reinzudrehen und die drin zu lassen, bis zu dem Moment, kurz bevor ich da bin. Das heißt, ich drehe mir die Lockenwickler rein und marschiere dann auch gerne ins Auto und fahre dann im Auto mit Lockenwicklern. Und das ist immer wieder sehr lustig, wenn ich dann im Auto sitze und Lockenwickler drin habe. Wenn Leute so ganz unvermittelt in unser Auto gucken und realisieren, dass ich Lockenwickler drin habe, weil das meistens so ist, man fährt ja vorbei oder steht an der Ampel und derjenige guckt so rein und guckt weg und guckt dann direkt zurück und guckt, sitzt die da wirklich mit Lockenwicklern? Ich bin auch schon mal mit Lockenwicklern zu einem Termin, naja, quer durch die Stadt ist übertrieben, aber auch draußen rumgelaufen. Und mittlerweile finde ich das einfach nur lustig. Also das ist sehr amüsant, das funktioniert für mich und ich habe das beibehalten, weil meine Haare dann immer gut liegen, wenn ich das brauche, dass die Haare gut liegen, dass ich die Lockenwickler wirklich bis zuletzt drin lasse und mir ist das egal, ob andere Leute da reingucken und denken, die arme Irre, was macht die da, das macht man nicht, so geht man nicht. Und so sollte das bei uns auch sein, wenn wir die Musik des Evangeliums fühlen und hören können, dass wir uns nicht davon abhalten lassen, zu tanzen und zu singen und das Evangelium zu leben, nur weil andere das nicht nachvollziehen können, unsere Freude nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir immer genau hinhören und hinspüren sollten, damit wir nicht verlernen, die Musik des Evangeliums zu hören und dass wir Freude daran bekommen, zu tanzen im Evangelium und nicht nur die Disziplinen zu sehen, wie hart das ist, die Schritte zu lernen, wie schweißtreibend das ist, die Schritte zu lernen, sondern auch die Freude zu spüren, zu tanzen. Manchmal einfach für mich alleine zu tanzen, aber auch, was das für eine Freude macht, wenn man als Gruppe tanzt. Und ja, die Energie, die sich so entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Gruppentanz gemacht habt. Wir haben in der FHV bei uns mal Line Dance gemacht. Wir haben eine tolle Schwester, die uns das beigebracht hat. Und ich bin katastrophal im Schritte lernen, aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Und das hat viel mehr Spaß gemacht in der Gruppe, auch wenn die Schritte daneben gegangen sind, weil wir miteinander gelacht haben und das gemacht haben. Und wenn man dieses Bild mitnimmt fürs Evangelium, finde ich das total toll. Und das ist eigentlich auch das, worüber Paulus hier unter anderem ein bisschen spricht. Und deswegen hat mir das so gut gefallen. Also es lohnt sich wirklich, sich diese Ansprache durchzulesen. So, jetzt war ich viel länger bei dem Thema, als ich gedacht habe. Also hüpfen wir mal schnell durch die zwei anderen Punkte, die ich noch mitgenommen habe aus den Kapiteln für mich diese Woche. Unter anderem, dass Paulus spricht über den Heiligen Geist. Ich muss mal schnell gucken, wenn ich das Kapitel aufschlage, gleich wo das steht. Das steht in Römer 8. Da gehen wir gleich hin, genau. Muss ich mal einmal schnell aufschlagen in meiner Einheitsübersetzung. Und bei uns in der Kirche, ich weiß eigentlich gar nicht, weil dafür bin ich zu selten in anderen Kirchen, wie das in der katholischen Kirche ist oder in der evangelischen Kirche oder in einer neuapostolischen Kirche. Ich weiß das gar nicht. Aber bei uns in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wird der Heilige Geist ja oft als feine, leise Stimme beschrieben. Und ich hatte das schon mal gesagt, dass ich das spannend finde, weil ich dass das oft als so beschrieben wird und es mag sein, dass das auch meistens so ist. Aber ich habe den Heiligen Geist halt auch schon ganz anders erlebt und der wird auch öfter als anders beschrieben in den Schriften. Und es ist auch spannend dann zu sehen, wie viele Aufgaben der Heilige Geist hat. Und unter anderem spricht Paulus hier über eine Aufgabe, die der Heilige Geist auch hat. Und das finde ich total toll. Das ist in Römer 8, in den Versen 26 und 27. Und ich lese das jetzt gerade aus der Einheitsübersetzung vor. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Habe ich jetzt die richtigen Verse gelesen, ja? Ja, habe ich. Und ich finde das total toll, vielleicht weil Beten für mich ganz, ganz lange eine richtig schwierige Kiste gewesen ist. Habe ich auch schon erzählt, die Videos schon lange gucken, wissen das, weil ich davon berichtet habe. Ich habe so viele verschiedene Varianten ausprobiert, weil meine Gedanken immer wandern gehen. Ich bete und ich kann wie nicht dabei bleiben. Bis ich festgestellt habe oder für mich beschlossen habe, okay, das ist jetzt so, wie es ist und ich probiere jetzt nicht, das übers Knie zu brechen, das zu verändern, weil das hat ja nicht funktioniert, sondern ich arbeite mal mit dem, was da ist. Und dafür hat sich für mich eine ganz, ganz neue Form des Betens aufgetan. Aber es ist halt immer noch schwierig für mich, wirklich Gebete zu sprechen, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht nur ein Gebet, das einfach bis zur Decke geht, sondern wo ich wirklich wie ein Gespräch führe mit dem Vater im Himmel. Das ist, was mir immer noch nicht so zufliegt. Also das ist so eine Thematik und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich hier hängen geblieben bin, warum mir das so aufgefallen ist, weil ich das tatsächlich auch kenne, was ist die richtige Art und Weise zu beten, dass das schwierig ist für mich, was ist für mich persönlich jetzt gerade das Richtige zu beten. Ich weiß, dass wir auch immer lernen, man soll sich hinknien und man soll sich Zeit nehmen und man soll keine Ablenkung haben, in seinem Zimmer gehen. Und das ist aber genau das, wo das nicht immer so gut für mich funktioniert. Ich kann das zum Beispiel viel besser, wenn ich eine Aufgabe mache, bei der ich nicht groß nachdenken muss, wie Rasenmähen oder Brotteig kneten oder irgendwas wischen oder putzen, dass ich ein viel besseres Zwiegespräch halten kann mit dem Vater im Himmel, als wenn ich mich jetzt hinknie, weil ich keine Ahnung, woran das liegt, ich weiß es nicht, das ist einfach so. Aber dass ich das deswegen nachvollziehen kann, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so, dass ich das auch kenne, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich beten soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Manchmal, wenn es mir so schlecht geht oder wenn ich so überfordert bin oder wenn ich einfach todmüde bin, dass ich ich kann wie nichts mehr formulieren, ich weiß es nicht mehr. Und das ist so schön gewesen für mich jetzt hier zu lesen, dass eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, für uns einzutreten, wenn wir nicht wissen, wie beten wir denn richtig und was sollen wir denn sagen, dass der Heilige Geist quasi wie unser Dolmetscher wird. Der tritt uns für uns ein dann in dem Moment und vermittelt an Gott und Jesus das, was in unserem Herzen drin ist. Und das ist doch total schön, oder? Dass, wenn wir so eine Momente haben, wir vielleicht gar nicht viel sagen müssen, sondern einfach nur sagen müssen, hier bin ich und ich hoffe, du siehst, was in meinem Herzen ist. Oder nicht ich hoffe, sondern ich weiß, du siehst, was in meinem Herzen ist und ja, betrachtest das, weil ich jetzt keine Worte mehr habe. Aus welchem Grund auch immer. Und das fand ich halt so schön und deswegen ist mir das, glaube ich, entgegengesprungen, das da drin. Das andere, was ich einfach ganz toll finde, das ist, weil das meine absolute, allerliebste Schriftstelle ist, schon seit einigen Jahren, ist, dass Paulus darüber spricht, was uns trennen kann von der Liebe Gottes und von der Liebe Jesus. Und Paulus fühlt halt an, dass Gott seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat. Ja, dass er uns so liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, dafür, dass wir nachher zu ihm zurückkommen können. Und dass das schon zeigt, dass es nichts gibt, dass es gar nichts gibt, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Und ich würde euch die Schriftstellen gerne vorlesen. Und zwar sind es Römer 8, Vers 35 und dann nachher 38 und 39. Und ich nehme jetzt auch gerade die Einheitsübersetzung. Jetzt muss ich mal eben die Verse gucken. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und ja, ich weiß nicht, das ist was, was mich immer bewegt. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt über die Liebe Gottes. Und ich finde das, jetzt muss ich überlegen, wie ich das sage. fangen wir anders an. Ich bin groß geworden in einer ganz fantastischen Familie und ich habe mich mein ganzes Leben lang immer geliebt gefühlt von meiner Familie, auch von meinen Eltern. Heißt nicht, dass alles immer super gelaufen ist, heißt nicht, dass meine Eltern alles perfekt gemacht haben. Ich glaube, jeder von uns wird groß und nimmt Marotten mit von seinen Eltern und Haus, haben meine Kinder auch von mir. Aber egal, was ich angestellt habe, egal, was gewesen ist, ich wusste immer, ich werde geliebt. Also meine Eltern haben das wirklich geschafft, mir zu vermitteln, dass ich geliebt werde. Und dass egal ist, was ich mache, diese Liebe ist da. Und weil ich groß geworden bin mit solchen Eltern, mit einem Vater, der so ist, einer Mutter, der so ist, die so ist, habe ich nie in Frage gestellt, dass es da einen himmlischen Vater gibt und eine himmlische Mutter gibt, die mich genauso lieben. Das ist ein Konzept, mit dem ich groß geworden bin, das ganz, ganz natürlich für mich ist, dass Gott für mich quasi so ist als Person. Und dass deswegen das manchmal schwierig ist, wenn für mich schwierig ist, des anderen zu erklären oder zu vermitteln, wie das ist, die groß geworden sind und das nicht erlebt haben. Weil es ja ganz, ganz viele Menschen gibt, die gar nicht so groß geworden haben. Je älter ich werde, desto mehr kriege ich mit, wie außerordentlich gesegnet ich gewesen bin, dass ich so groß geworden bin. Weil viele groß werden und ein viel schwierigeres Verhältnis haben zu ihren Eltern und es da nicht diese Liebe gibt von denen, die wissen, dass die immer da ist, egal was man anstellt oder nicht anstellt und egal welche Entscheidung man trifft. Und dass man weiß, selbst wenn die Eltern total stinkig auf einen sind und sauer sind und die Entscheidung nicht gutheißen, die man trifft, dass das aber nichts daran ändert, dass man geliebt wird von den Eltern. Wie gesagt, je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, wie außergewöhnlich das gewesen ist, dass ich so groß geworden bin. Und deswegen es ist manchmal für mich nicht ganz so einfach, das anderen zu vermitteln, weil ich ja gar nicht weiß, wie das ist, wenn das nicht da ist. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass das wichtig ist für uns alle, egal wie wir groß geworden sind, das zu begreifen. Und da kommen wir wieder zu den Tanzschritten und der Musik. Ich finde das Bild so gut. Manchmal weiß ich Dinge wirklich vom Kopf. Und das ist wichtig. Für mich ist es total wichtig, Dinge wirklich zu begreifen vom Kopf her. Aber es ist auch wichtig, Dinge mit meinem Herzen, mit meinen Gefühlen zu begreifen und das beides dann wie so zusammenzubringen. Und deswegen finde ich das so toll, dass er das hier sagt. Nichts, gar nichts, dass er uns daran erinnert, jeden Einzelnen von uns, egal wie wir groß geworden sind. Du bist geliebt und es gibt nichts, gar nichts. Und das ist ja das, was er hier sagt, ne? Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Und das finde ich ist total schön, dass er uns dann nochmal daran erinnert, das ist da und das ist gesetzt und es gibt nichts, gar nichts, du bist geliebt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade für die, die sich nicht geliebt fühlen, daran erinnert zu werden. Und vielleicht fängt es nur an und man weiß das nur eine ganze Weile. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann umsetzt und dass man das nicht nur weiß, sondern dass man das auch irgendwann fühlen kann, dass man geliebt ist. Weil dadurch, dass ich das fühlen kann, ich meine, ich fühle das nicht immer, ist jetzt nicht ein Gefühl, was konstant da ist, aber ich weiß das, und es kommt dann so zusammen und das hilft mir unglaublich und das trägt mich so durch. Und deswegen finde ich das so schön, dass wir hier daran erinnert werden. Und deswegen wollte ich das auch mit euch teilen. Genau. Das nächste, was aufgefallen ist oder mir aufgefallen ist, ist in Römer 12. Da hüpfen wir mal einmal rüber. Wo Paulus darüber spricht, dass wir ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer sein sollen. Also ich lese das mal vor. Also 12 Vers 1. Einheitsübersetzung gerade. Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen. Also unsere Leiber, jetzt habe ich die Notiz nicht mehr, aber jetzt muss ich mal schnell gucken. Mit Leib, das steht hier in meiner Einheitsübersetzung. Leib meint die dem Menschen eigene geschöpfliche Existenzweise im Mit- und Füreinander. Also, ist unsere ganze Existenz, ist jetzt nicht gesprochen nur von unserem Körper. Wir sollen quasi ein, wie sagt er das, lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer werden. Unser Leben, unser alles. Wir sollen das werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr Opfer hört, was so die ersten Sachen sind, die bei euch so ding, ding, ding aufpoppen. Bei mir sind das keine schönen Sachen. Ich verbinde das mit schwierig und nicht gerne und Verzicht. Das sind so die Dinge, die bei mir so aufpoppen. Und ich habe tatsächlich mal nachgeschlagen, was bedeutet Opfer denn eigentlich? Also, Opfer kann die Gabe für eine Gottheit sein, ein schmerzlicher Verzicht, unter schmerzlichem Verzicht dargebrachte Spende oder ein Opfer ist auch jemand, der eine Missetat oder etwas Schlimmes erdulden musste. Also, Opfer klingt im ersten Moment mal nicht so gut, oder? Das klingt schmerzhaft eigentlich. Und ich finde es spannend, dass Paulus das hier umdreht, ist falsch, aber der beleuchtet das ein bisschen von einer anderen Sache, indem er uns auffordert, ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer zu sein. In Vers 2 sagt er nämlich dann, und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also, dass er halt sagt, wir sollen uns verwandeln lassen, sodass wir den Willen Gottes erkennen können. Und ich finde das halt spannend. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie sieht denn das aus, dass man ein lebendiges Opfer wird? Und ich habe von Don't Miss This das Video geguckt. Das gucke ich ja gerne, wenn ich Zeit habe. Die Emily Bell Freeman, die hat jetzt angefangen. Das ist ja die neue Präsidentin, weltweite Präsidentin der jungen Damen. Die hat jetzt angefangen und deswegen ist in den Videos jetzt ihre Tochter mit dabei, Grace. Und die hat was gesagt, was ich total spannend fand, weil sie sagt, sie hat mal aufgeschrieben, was macht sie denn den ganzen Tag? Weil sie immer denkt, sie hat keine Zeit und hat mal wirklich ja, aufgeschrieben, wie sieht denn ein Tag aus in Grace Freemans Leben? Und unter anderem hat sie auch nachgeguckt auf dem Handy, was hat sie denn gemacht den ganzen Tag auf dem Handy? Man kann das wirklich nachgucken. Ich habe das auch schon gesehen, wo dann aufgelistet war, in welcher App war man denn wie lange unterwegs. Also man kann das wirklich sehen. Was hat man den ganzen Tag auch getrieben auf seinen elektronischen Geräten? Und dass sie sich auch Gedanken gemacht hat, wie sieht denn das aus, ein lebendiges Opfer zu sein in meinem Alltag? Und hat zuerst gedacht, okay, vielleicht muss ich mir wirklich eine Zeit einplanen, das zu machen. Und dass sie dann aber nachher gedacht hat, nee, das ist nicht richtig, sondern dass das besser ist, wenn sie darüber nachdenkt, wie kombiniere ich das denn mit den Dingen, die so und so schon in meinem Alltag ist. Dass sie gesagt hat, ich habe ja einen Job und den kann ich ja nicht aufgeben, den brauche ich ja. Also wie kann ich in meinem Job ein lebendiges Opfer für den Herrn sein? Was kann ich denn tun in meinem Job, damit das, damit ich mehr Raum mache für Jesus und den Vater im Himmel, damit ich besser erkenne, das ist ja das, was Paulus hier sagt im zweiten Vers, wie kann ich mich denn verwandeln lassen, wie kann ich denn anders denken, damit ich besser erkennen kann, was der Wille Gottes ist. Und zwar in den Dingen, die ich auch tue im Alltag, nicht extra irgendwann, oh, ich nehme mir da eine halbe Stunde und dann mache ich das, sondern wie kann ich das genau umsetzen. Und wenn man hier 12 liest, bekommt man mit, dass Paulus das im Prinzip auch macht, weil er gibt uns da Anregungen und der halt Anregungen gibt dafür. Ja, wenn du ein Freund bist, guck mal, wie kannst du denn noch ein besserer Freund sein? Wenn du Gastgeber bist, wie kannst du denn ein ganz guter Gastgeber sein? Ich habe mir da jetzt keine Verse rausgeschrieben. Muss mal eben gucken, wo das mit dem Gastgeber ist. Finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, aber wenn ihr das lest, werdet ihr das sehen, dass er das beschreibt. Und ich habe mich das halt wirklich für mich auch gefragt. Wie kann ich das denn wirklich umsetzen in meinem Alltag? Was sind denn die Dinge, die ich tue, die Knüpfungspunkte, die ich auch habe mit meinem Mitmenschen? Und wo kann ich denn da was verändern? Und ich glaube, dass wenn wir das so angehen, das eigentlich viel einfacher ist, eben drum, weil wir nicht eine extra Zeit rausschaufeln, die dann irgendwo so steht, sondern dass wir probieren, das umzusetzen, dass wir Christus wirklich in die Mitte von unserem Leben holen und dieses, ich möchte so werden wie Christus, ein Leben führen, wie ich aufgefordert werde von Christus, dass ich dann diese Wandlung eher, dass dann diese Wandlung in mir eher stattfinden kann. Weil wenn ich mir Mühe gebe, Dinge unter dem Aspekt zu machen, wie kann ich denn ein besserer Freund sein? Ja, wie kann ich denn ein großzügiger Gastgeber sein? Wie kann ich denn, wenn ich die einzelnen Punkte so rausnehme, ich glaube, letztendlich ist das das, was uns kompletter verwandelt, weil das dann auch tiefer in unsere Substanz geht, weil das so und so Dinge sind, die wir tun. Die tun wir ja so und so und dass wir auch dann in diesem Tun automatisch feststellen, Entschuldigung, was ist denn von den Dingen gut, die wir tun und was wäre vielleicht sogar noch besser, wenn wir die tun würden, weil das ja nicht immer gut und schlecht ist. Wir tun schlechte Sachen und sollten gute Sachen tun. Ich glaube, dass wir alle ganz viele sehr gute Dinge schon tun und dass es manchmal halt darum geht, festzustellen, okay, das ist super, dass ich das gemacht habe, das ist gut, aber wenn ich das jetzt anders machen würde, wäre es noch besser. Und dass es darum geht und dass Paulus das hier halt auch so ein bisschen beschreibt in 12. Und ich habe gedacht, dass es ja ganz toll wäre, wenn ihr euch mal 12 durchlest und euch vielleicht rausschreibt, was hat denn Paulus da für Anregungen? Das sind ja Anregungen auch für die Menschen da in der Zeit. Und wie kann ich das denn umsetzen bei mir, wirklich in meinem Alltag? Wie kann ich das denn so anpassen, dass das für mich stimmt, dass ich das wirklich anwenden kann und dass uns das dann wirklich helfen kann, uns verwandeln zu lassen und das zu erkennen, wie er das ja im Vers 2 sagt, was der Wille Gottes ist. Und dass wir dadurch halt wachsen und besser werden können. So, das war's für heute. Ich hoffe, da war irgendwas für euch dabei. Ich hoffe, jeder von euch hat irgendwas gefunden, was wichtig für euch ist in den Kapiteln, was euch entgegengesprungen ist, was im Moment wichtig für euch ist, weil das ist ja für jeden unterschiedlich von uns. Und dass euch das auch Freude macht. Das ist so mein größtes Ziel eigentlich mit den Videos, dass ihr Freude an den Heiligen Schriften bekommt, dass ihr ja im Moment das Neue Testament lieben lernt und lernt, da Dinge für euch rauszunehmen und zu sehen, wie sehr Gott euch liebt, dass er euch sowas Tolles an die Hand gegeben hat. Bevor ich aufhöre, noch eine Sache, die habe ich mich vergessen am Anfang. Ich habe keine Ahnung, ob in den nächsten 2 Wochen ein Video kommt oder nicht, weil der Maler kommt Ende nächster Woche und ich muss mein ganzes Wohnzimmer und meinen Flur leerräumen. Heißt, das ist quasi meine halbe Wohnung, die ich komplett zusammenpacken muss, damit der Maler überall drankommt, werden alle Decken und Wände gestrichen und danach muss ich ja alles wieder ausräumen und aufbauen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich habe zum wirklich Schriftstudium machen und dann das Video vorbereiten und Video machen. Deswegen, wenn ich es schaffe, kommt ein Video. Wenn ich es nicht schaffe, dann seht ihr eventuell die nächsten 2 Wochen nichts von mir. Das ist dann wie meine kleine Sommerpause. Ich wünsche euch trotzdem viel Freude, dass ihr was Tolles findet. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht auch nicht in den nächsten 2 Wochen. Aber danach, dann auf jeden Fall in neuer Frische. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter Heilige Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.